Das Kreuz mit dem Meterstab, mit dem Zollstock. Ich habe mal meine Variante mitgebracht. Jesus war ja Zimmermann. Wer sich das genauer anguckt, man könnte fast meinen, der Zollstock kommt fast noch aus der Zeit Jesu. Das Kreuz ist der Wendepunkt der Weltgeschichte. Und das Kreuz ist ja eigentlich so einfach. Wir haben es ja gerade selber gebastelt. Zwei Balken, ein horizontaler, ein vertikaler. Und mehr ist es ja eigentlich nicht. Da gibt es den horizontalen Balken. Ich baue mal schnell ein. Der horizontale Balken. Und der horizontale Balken, der steht für Gemeinschaft untereinander. Der horizontale Balken steht für menschliche Gemeinschaft. Menschliche Gemeinschaft, das macht das Kreuz möglich. Ohne Schauen auf Herkunft, ohne Schauen auf Geschlecht, Nation, Bildung. Menschliche Gemeinschaft. Sogar in seinem Tod hat Jesus noch horizontale menschliche Gemeinschaft gehabt. Er hing da am Kreuz mit zwei Schwerverbrechern, zwischen zwei Schwerverbrechern. Und der eine hat ihn beschimpft und den anderen hat Jesus mit in seine herrliche himmlische Ewigkeit mitgenommen. Und dann besteht ein Kreuz aus dem vertikalen Balken. Und der vertikale Balken steht für die Gemeinschaft mit dem Himmel. Wir nutzen ja sehr, sehr oft das Bild von Gott, der im Himmel ist. Und in Jesus berührt der Himmel die Erde. In Jesus berührt das Himmlische, berührt das Ewige, berührt das Göttliche die Erde. In Jesus wird die Verbindung zwischen Himmel und Erde wiederhergestellt. Und jetzt muss ich schnell mein Kreuz wiederherstellen. Deswegen liebe ich Zollstöcke. Damit kann man so wunderbar rumbasteln und Dinge herstellen. Und im Kreuz durch Jesus haben wir Zugang zur himmlischen Herrlichkeit. Das Kreuz ist der Wendepunkt der Weltgeschichte. Und wir haben hier eins stehen, für euch lege ich mal hier meinen antiken Jesus-Zollstock. Kreuz ist der Wendepunkt der Weltgeschichte. Und Wendepunkte in der Weltgeschichte gab es schon viele, aber das Kreuz ist nicht zu toppen. Hier begann die Transformation, hier begann die Transformation der Weltgeschichte. Und über Transformation geht die Predigtreihe, in der wir mittendrin sind, heute Teil 2. Und wir werden heute einen Transformationspunkt betrachten. Wir werden heute einen Wendepunkt in der Weltgeschichte betrachten. Aber der Wendepunkt, den wir uns heute angucken, der ist nicht ganz so gigantisch wie der Wendepunkt am Kreuz. Und passend zum Einstieg mit Zollstock, ihr habt alle gerade ein kleines Werkzeug an der Hand. Heute wird es eine Handwerkerpredigt geben. Also alle Heimwerker, ihr könnt euch heute freuen, das ist nicht irgendwie, die Hausmeister hatten gestern keinen Einsatz und haben das Aufräumen vergessen. Sondern ich habe mal ein paar Gegenstände mitgebracht, denn wir werden heute eine Stadtmauer wieder aufbauen. Zumindest werden wir uns mit dem Baumeister der Stadtmauer befassen. Sonst hätte ich ja gesagt, bringt Blaumänner mit und so weiter, dass ihr euch beim Bauen nicht dreckig macht. Aber bevor man ein Bauwerk in die Höhe bringt, ich weiß nicht, wer hat schon mal ein Haus gebaut? Mit Duplostein, ja genau, wo auch immer, wo man schon mal gebaut hat oder wer hat schon mal eine Mauer hochgezogen? Wenn man eine Mauer baut, ist es entscheidend, dass sie auf einem guten Grund steht, dass man ein Fundament hat. Das Fundament ist entscheidend für die Tragfähigkeit eines Gebäudes und ohne gescheites Fundament wird es wackelig und da wird es risikoreich. Darum Augen auf bei der Fundamentwahl. Und vor fast 2000 Jahren hat ein Gelehrter, der zugleich ein begeisterter Christusgläubiger war, folgenden Satz gesagt zum Fundament. 1. Korinther 3, Vers 11. Denn ein anderes Fundament kann niemand legen als das, welches gelegt ist, Jesus Christus. Also heute kommen die Handwerker auf ihre Kosten, denn wir werden uns heute mit Werkzeugen beschäftigen. Und Werkzeuge, die werden für Prinzipien stehen. Und es werden Werkzeuge sein oder Prinzipien, anhand deren man das Wissen, was über das Leben und unter das Weg unterwegs sein mit Jesus lernen und verstehen kann. Aber kein Beginn einer Bautätigkeit, ohne auf das Fundament hinzuweisen. Das Spannende bei einem Fundament ist ja, das sieht man nachher nicht mehr. Also wer schon mal so einen Hausbau beobachtet hat, gerade jetzt hier bei Zobels um die Ecke, baut ja die Reifeisen da, ein Riesenteil. Boah, was waren die da am Baggern und am Buddeln und sonst wie alles. Man hat scheinbar gar nichts gesehen, weil Tiefbau braucht seine Zeit. Fundamentbau braucht seine Zeit. Und wenn man dann ein gutes Fundament gelegt hat, dann kann man auch ein gescheites Gebäude draufstellen. Genau. Und wir beschäftigen uns heute Ein paar Insider haben es vielleicht schon gemerkt, wenn man über Stadtmauer aufbauen redet, dann beschäftigen wir uns heute mit einem Baumeister, mit einem Anführer, der von Gott bewegt und verändert wurde. Wir beschäftigen uns heute mit Nehemia. Nehemia, es war ein Mann, es war ein Israelit, er war Mundschenk des Königs von Babylon und er lebte mehr als 400 Jahre vor Jesus. Heute ist er nicht mehr als Mundschenk des Königs von Babylon bekannt, sondern er ist halt bekannt als der Baumeister der Stadtmauer von Jerusalem. Oder wenn man es konkreter fassen will, er war der Wiederaufbaumeister der Stadtmauer von Jerusalem. Jerusalem wurde viele Jahre vor Nehemia erobert und der Tempel und die Stadtmauer wurden zerstört. Jerusalem war sowas wie eine Ruinenstadt. Das Volk wurde verschleppt und diese Zeit nennt man auch Zeitalter der babylonischen Gefangenschaft. Und nach dürfen kleinere Anzahl von Leuten, kleinere Chargen von Israeliten immer wieder in ihre Heimat nach Jerusalem zurückkehren. Und dann passiert das erste gewaltige Ereignis. Esra darf zurückgehen mit einer Truppe Bauleute und sie bauen den Tempel wieder auf. Und der Wiederaufbau des Tempels ist eine total umkämpfte Sache, denn der Wiederaufbau wird sogar für 10 Jahre unterbrochen, weil Esra nicht weiter vorankam. Und dann kommt die Zeit von Nehemia. Und das ist eine echt spannende Geschichte. Ich habe mich jetzt schon länger mit Nehemia beschäftigt und kann es jedem nur empfehlen. Nehemia Buch, 9 Kapitel, das ist nicht zu lang. Taucht da mal ein, heute Nachmittag, nach dem Schäufel- oder Schweinsbraten und nach der Kaffeestunde lest man Nehemia durch. Das dürfte eine halbe Stunde in Anspruch nehmen und wird euch inspirieren. Da stehen ganz viele Aspekte von Gottes Handeln, da stehen Aspekte von Leiterschaft. Das wird euch für euren Alltag inspirieren. Aber wir gucken heute mal ganz konkret auf Nehemia. Und womit beginnen wir? Wir beginnen mal, der ist mir eigentlich zu klein. Wir beginnen mal mit dem Hammer. Der Hammer. Sieht ziemlich gut aus. Den Hammer habe ich mir mitbringen lassen. Der sieht nicht so verrostet aus wie mein Zollstock. Der kommt von einem gescheiten Handwerker. Wofür braucht man einen Hammer? Für alles Mögliche, ne? Und es gibt keine vernünftige Baustelle ohne Hammer. Ohne Hammer kann man keinen Stein behauen. Ohne Hammer bekommen wir keinen Nagel in die Wand. Aber dieses Werkzeug steht heute für etwas mehr. Eben haben wir uns den Zollstock angeguckt und daraus kann man ein Kreuz basteln. Wofür steht der Hammer? Wofür steht der Hammer? Und ich wette, ihr kommt nicht drauf. Bitte? Ja, schon nicht schlecht. Ja, es war zweimal Wort Gottes. Wir machen jetzt nicht, wir machen jetzt kein Voting, wer die meisten Stimmen kriegt. Ja, wofür könnte er stehen? Ich habe eine Bedeutung, die vielleicht ein bisschen ungewöhnlich ist. Mein Hammer steht für Gebet. Gebet ist der Hammer. Gebet ist der Hammer, denn ohne Gebet entsteht kein geistliches Gebäude. Und in Gebet, in der Stille, in der Zeit vor Gott, da wächst Einsicht und da gewinnt man den Durchblick. Und im Gebet, in der Zeit vor Gott, da entsteht Architektur. Darum, Gebet ist der Hammer. Und ich habe euch einen Belegvers dafür mitgebracht. Wir werden heute so ein paar Blitzlichter aus Nehemia haben. Die Verse sind auch im Handout zum Nachlesen. Und in Nehemia 1, 3 und 4, da ist beschrieben, wie Nehemia vor Gott kommt. Er erfährt von Leuten, die aus Jerusalem zurückkommen, wie es dort aussieht. Und sie sagten mir, also die aus Jerusalem zurückkommen, die übrig gebliebenen, jene dort in der Provinz, die nicht gefangen genommen worden sind, die nicht gefangen genommen worden waren, sind in großem Unglück und Schande. Die Mauer Jerusalems ist niedergerissen und seine Tore sind im Feuer verbrannt. Und als ich diese Worte gehört hatte, setzte ich mich und weinte und trauerte tagelang und dabei fastete ich und betete vor dem Gott des Himmels. Diese zwei Verse zeigen eine große Veränderung bei Nehemia auf. Nehemia erfährt, was in seiner Heimat, in der Hauptstadt seines Volkes los ist. Und dann ist er tief betroffen. Nehemia trauert, Nehemia weint. Das tut er tagelang. Nehemia fastet und er betet. Und dann tritt Nehemia für sein Volk ein und sagt, Gott, ich bin bereit für dich aktiv zu sein. Im Gebet wird Nehemia behauen. Im Gebet wird Nehemia geformt. Vielleicht wird er auch geschmiedet unter dem Schmiedehammer Gottes. Vielleicht eine ziemlich harte Formulierung. Schmiedehammer Gottes, das nennt man dann warm umformen. Und im Gebet erlebt Nehemia den Zuspruch Gottes, die Ermutigung Gottes. Und im Gebet macht Gott Nehemia seinen Auftrag klar. Gebet ist der Hammer. Und ohne Hammer werden keine Steine behauen. Im Gebet sind wir in der Hand Gottes und im Gebet werden wir von Jesus durch Gottes Geist verändert. Wir werden ausgerichtet, wir werden eben behauen oder transformiert. Und im Gebet wird Nehemia im wahrsten Sinne des Wortes von Gott getroffen. Und die beiden, die Gottes Wort hineingerufen haben für die Bedeutung des Hammers, ihr seid gar nicht so weit weg, weil den Vers habe ich auch. Weil wie passiert das, wenn Gott einen trifft? Wir können es uns ungefähr so vorstellen, wie es in Hebräer 4, Vers 12 steht. Denn lebendig ist das Wort Gottes, wirksam und schärfer als jedes zweischneidige Schwert. Es dringt hindurch bis zur Scheidung von Seele und Geist, von Mark und Bein und urteilt über Regungen und Gedanken des Herzens. Gott trifft Nehemia, Gott verändert Nehemia, Gott transformiert Nehemia. Und ab sofort ist Nehemia ein anderer. Und damit sind wir auch mittendrin in dem Thema für heute. Ab sofort handelt Nehemia aus Transformation. Aber was brauchen wir noch alles, bevor wir mit dem Hausbau beginnen? Vor dem Bauen, vor der praktischen Arbeit kommt die Konstruktionsphase, kommt die Planungsphase. Wir brauchen eine Idee, wir brauchen eine Vision. Gott wurde von Nehemia verändert, transformiert und aus dieser Transformation heraus ist Nehemia zu weiteren Taten fähig. Und die wollen wir uns gleich angucken. Aber vorher noch eine Frage an dich. Transformation, Veränderung von dir geht von Gott aus. Hat Lena, denke ich, auch gut dargestellt. Wir brauchen nicht uns mit den Maßstäben, die wir an uns legen oder andere an uns legen, irgendwie quälen, sondern Begegnung mit Gott, darin verändert sich was. Letzten Sonntag haben wir das am Beispiel von Mose gehört. Begegnung mit Gott, Zeit mit Gott, das nennen wir Gebet. Und deswegen mag ich mein Symbol, ich hole ihn nochmal. Gebet ist der Hammer. Gebet ist der Hammer, der dich formt und transformiert. Und vielleicht machen wir eine kurze Rückschau. Ich weiß nicht, wie eure Woche gewesen ist. Meine Woche war ziemlich intensiv und komplex. Da gab es komplexe Fragen und Themenstellungen. Und die Schlagzeile über meiner Woche könnte auch lauten, Weisheit benötigt. Weisheit benötigt. Und wenn es mir so geht, dann gehe ich in den Wald. Das Meer habe ich hier nicht. Eine zweite Wahl ist dann der Wald. Also war ich auf dem Weg in den Wald. Unterwegs fing es dann an zu regnen und das wurde abgebrochen. Aber egal. Aber auf dem Weg war ich im Gespräch mit Gott. Und ich war im Nachdenken und im Nachfragen. Und dann im Zwiegespräch mit Gott hat er mir etwas von ganz großem Wert vor Augen geführt. Und das ist für euch bestimmt nicht neu, aber irgendwie doch, weil es mich immer wieder begeistert. Im Gespräch mit Gott hat mir Gott nochmal den Wert von Gebet vor Augen geführt. Und auf einmal hat es bei mir Klick gemacht. Ich liebe mein Leben in Altdorf. Und Simone und ich, wir haben es hier richtig gut. Und dann habe ich mal gecheckt, boah, wie viele Gebetszeiten ich im Laufe einer Woche habe. Und das klingt vielleicht ein bisschen nach Angeberei, wenn ich das mal so aufzähle, aber es soll was anderes dabei rauskommen. Ich bin mit mega vielen tollen Gebetspartnern und Gebetszeiten gesegnet. Ich zähle euch mal meine normale Woche auf. Dienstags habe ich geistliche Gemeinschaft in der Gemeindeleitung und preist den Herrn. Joachim hat die Gitarre entstaubt und seine Gaben aus Jugend und sonst was Zeit wieder rausgeholt. Bevor wir als Gemeindeleitung tagen und reden, beten wir Gott an und wir beten zusammen. Und das ist eine super Zeit. Ich bin in zwei Kleingruppen. Die eine Kleingruppe klingt vielleicht gar nicht nach Gebet, in der Fundraising-Kleingruppe, aber wir beginnen mit Gebet und wir beten füreinander und wir beten für unsere Projekte. Da wird gebetet. Dann gibt es die Kleingruppe Jesus und ich und da wird auch gebetet. Donnerstags, wenn ich schaffe, fahre ich nach Nürnberg zum Pastorengebet. Was machen wir da? Wir haben geistliche Gemeinschaft, wir reden über unseren Dienst, über unser Leben und wir beten miteinander, wir beten füreinander. Und dann freitags, 7.30 Uhr, ist mein Highlight der Woche. Eine Stunde Gebet für den Gottesdienst. Ich habe mir in mein Konzept geschrieben, was für eine geile Stunde. Ich meine, erst mal überlegen, ob ich diesen Satz sagen darf. Ja? Aber das ist eine richtig geile Zeit. Eine Stunde Gebet am Freitagmorgen. Und das richtet mich mega auf den Sonntag aus. Aber diese Woche, muss ich auch mal, ich bin ja gerade, versuche ein bisschen ehrlich zu sein, diese Woche war das Gebet für den Gottesdienst für mich total schwierig. Wisst ihr warum? Weil Gott mir was gezeigt hat. Meistens stehe ich dann beim Beten irgendwie auf, hole mir einen Schmierzettel und schreibe mir Gedanken auf, die Gott mir gibt. Und das, was er mir am Freitag gesagt hat, das war eine Botschaft, die mir irgendwie ein bisschen Arbeit mehr gemacht hat, weil Gott hat mir gezeigt, dass meine Predigtidee für heute nichts taugt. Also ihr hört jetzt nicht das, was nichts taugt, sondern ihr hört jetzt das, was Gott mir dann da irgendwie so gesagt hat. Und Gott hat gesagt, nee, mach das anders. Also habe ich mein Konzept an die Seite getan und habe irgendwie neu angefangen und saß dann am Samstag länger als gewünscht am Schreibtisch. Aber so passiert das, wenn man sich Gott hinhält. Und eine Gebetszeit habe ich noch vergessen. Sonntaggebet vor dem Gottesdienst. Um 9.30 Uhr treffen wir uns. Auch eine total tolle Zeit. Kann sich eigentlich fast jeder einrichten. Ne? Sonntag 9.30 Uhr ausrichten auf Gott. Und dazu habe ich das Privileg, ich darf alles zu Fuß erledigen. Ne? Wir wohnen so, dass ich in Altdorf fast alles zu Fuß mache. Und dann habe ich meine Gebetsgänge zur Gemeinde, wo ich mit Gott über den Tag rede und die Aufgaben, die so kommen. Und manchmal gehe ich sogar in die Natur. Und da beim Rumlaufen hat Gott mir klar gemacht, hey, weißt du, warum es euch in Altdorf so gut geht? Weil du so viele inspirierende Gebetszeiten hast. Also, ich hole ihn das letzte Mal nach oben. Gebet ist der Hammer. Und da kommt noch ein kleiner Einschub. Wenn du Sehnsucht nach diesem Hammer hast oder Verlangen nach diesem Hammer hast, der Tipp, Kleingruppen sind unser Tool, dir diesen Hammer zu ermöglichen. Und wenn du meinst, ah, ich brauche keine Kleingruppe, dann muss ich dir sagen, da hast du einen kleinen Denkfehler. Weil ich behaupte, es geht nicht ohne. Weil Kleingruppen stehen bei uns für Gebet und Gebetsschirm. Gebet ist der Hammer. Und mit einem Hammer kann man auch Sachen aus dem Weg räumen. Und mir geht's immer wieder gut, weil ich gecheckt habe, ich habe diesen Hammer. Und ich wünsche mir für dich, dass es dir auch gut geht. Gott will, dass dein Leben gelingt. Also nutze die Werkzeuge, die Gott dir gibt. So, und jetzt gehen wir zurück zu Nehemia. Und wir holen uns mal das nächste Werkzeug. Ein nächstes Werkzeug, nicht ganz so schwer, liegt besser in der Hand, rostet auch gerne. Ein Meißel. Ich mache jetzt nicht bei jedem Werkzeug das Ratespiel, weil das sind vielleicht meine eigenen ein bisschen verqueren Gedanken, welche Bedeutung ich dem Meißel zugebe. Der Meißel steht dafür, dass Gott Menschen formt. Gott formt Menschen. Gott bereitet Menschen vor und Gott formt Wollen und Willen von Menschen. Und so kann aus einer Alltagssituation etwas ganz Großartiges und Besonderes entstehen. Nee, das steht so nicht. In Nehemia 2 lesen wir nämlich davon. Nehemia hat erst so seine Gottesbegegnung, seine Transformationsbegegnung, seine Berufungsbegegnung. Und dann ist er wieder bei der Arbeit. Also sein Job als Mundschenk. Und er steht da vorm König. Und dann lesen wir in Nehemia 1, Vers 2, was da passiert. Als Wein vor ihm stand, also vor dem König, nahm ich den Wein und gab ihn dem König. Und ich hatte vor ihm nie traurig ausgesehen. Da sagte der König zu mir, warum hast du ein so trauriges Gesicht? Du bist doch nicht krank? Das kann nur eine Traurigkeit des Herzens sein. Wieder ein Vers, der für Nehemia ganz viel Veränderung bedeutet. Nehemia ist bei der Arbeit als Mundschenk des Königs und er ist also bei dem Menschen, der am meisten Einfluss in diesem Land hat. Nehemia hat immer treu seinen Dienst beim König versehen und Gott hat ihn in diese Position gebracht. Und dann passiert das eigentlich Undenkbare. Ein König beschäftigt sich nicht mit dem Schicksal seiner Untergebenen. Ein König fragt nicht seinen Sklaven, den Fremdling, den Verschleppten, wie geht's dir? Du siehst so traurig aus, fühlt sich richtig in ihn hinein und sagt, oh, das muss die Traurigkeit deines Herzens sein. So spricht ein König nicht mit seinem Diener. Da ist mehr als ein Klassenunterschied, da ist ein riesiges Gefälle im sozialen Status. Aber der König spricht ihn an über die Traurigkeit. Und dafür steht der Meißel. Was tun wir mit einem Meißel? Wir behauen Steine damit. Wir bringen Steine in Form. Und hier in der Geschichte sehen wir, wie Gott aktiv ist. Gott hat vor dieser Situation an dem König gearbeitet. Gott hat vor dieser Situation schon vorgearbeitet, vorbereitet. Und natürlich, keiner von uns möchte mit einem Meißel behauen werden. Das tut weh und geht, glaube ich, selten ohne Krankenhaus aus. Aber nur, weil Gott den König vorher bearbeitet hat, vorbereitet hat, bekommt Nehemia die Gelegenheit, dem König sein Anliegen, seine Probleme, seine Herausforderungen zu schildern. Nehemia berichtet nämlich dann von dieser Gebetszeit, die er hat. Und er berichtet über die Betroffenheit, die in ihm ist, über die Zustände in Jerusalem. Jerusalem, die heilige Stadt seines Volkes. Die Nachbarn spotten über Jerusalem. Und dann passiert das Wunder, weil Gott den König vorbereitet. Man könnte sagen, vorbehauen hat. In Nehemia 2, Vers 8 lesen wir: Und der König gewährte es mir, da die gute Hand meines Gottes über mir war. Und der König bewährte es mir, da die gute Hand meines Gottes über mir war. Da passiert ein Wunder. Ein Wunder, weil Gott vorher an dem König gearbeitet hat. Und in dem Vers steht, dass der König Nehemia eine ganze Menge gewährt. Und das wollen wir uns als nächstes angucken. Ich habe mir eine richtig schöne Werkzeugkiste mitbringen lassen. So eine Werkzeugkiste, wie sie sich gehört, ne? Mit diesem, ich weiß nicht, wie man das nennt, ne? Mit so einem Ausklappmechanismus, dass man da richtig viel drin verstecken kann. Und sie soll nicht runterfallen, weil dann scheppert es und dann erschreckt ihr euch und ich kriege nie wieder so eine schöne Werkzeugkiste mitgebracht. Die Werkzeugkiste, die steht dafür, was Gott alles mitgibt. Die steht für Gottes Versorgung, die steht für Gaben und Talente. Nehemia darf diese große Mission in Angriff nehmen. Und was macht der König? Er gewährt Nehemia alle seine Wünsche. Nehemia bekommt, was er für seinen Auftrag gebraucht. Der König füllt diese Werkzeugkiste prall auf. Und da ist eine ganze Menge drin. Da sind zum Beispiel Briefe des Königs drin. Briefe des Königs, heutzutage sagt man vielleicht Prokura. In den Briefen stand nämlich, dieser Mann handelt in meinen Auftrag. Behandelt diesen Mann, als wäre ich der König selbst hier unterwegs. Und da sind Briefe drin für die Statthalter durch die Regionen, wo Nehemia auf dem Weg nach Jerusalem durchkommt. Und in den Briefen steht, dieser Mann steht unter meinem Schutz. Wenn du ihm was tust, tust du mir etwas an und ich erkläre dir den Krieg. Und so war Nehemia ausgerüstet. Außerdem war da ein Brief an Asaf, der war Forstverwalter. Und da stand drin, gibt Nehemia alles Bauholz, was er braucht. Das ist alles in dieser Werkzeugkiste drin. Und dazu gibt der König ihm noch Schutz und Beistand. Er gibt ihm Heerführer und Reiter mit. Also mehr kann man sich eigentlich nicht wünschen. Und dieser Werkzeugkisten ist vielleicht ein bisschen vergleichbar mit dem Weidenkorb von letzter Woche. Gott gibt, Gott stellt bereit, Gott rüstet zu und Gott rüstet aus. Nehemia handelt aus Transformation und bekommt von Gott die Toolbox, die Werkzeugkiste, die Gaben und Fähigkeiten, die er für seinen Dienst braucht. Und dann ist Nehemia am Ziel seiner Reise. Endlich ist er da, in Jerusalem. Und was fehlt in Jerusalem, dass es weitergehen kann? Ich habe da nichts Richtiges mit, aber mal symbolisch. Natürlich braucht man einen Bauplan. Man braucht ja irgendwie eine Logik. Niemand fängt hier an, mit Leuten zusammen ein Haus zu bauen und keiner weiß so richtig, wo die Tür, wo die Fenster, wo die Eingang und auf welchem Niveau. Der Bauplan. Der Bauplan steht für mit Gott ans Werk. Weil wir lesen ein paar Verse weiter, Nehemia 2, 1 bis 12, 11 bis 12, was Nehemia in Jerusalem tut. Und ich kam nach Jerusalem und als ich 3 Tage dort war, machte ich mich nachts auf, ich mit einigen wenigen Männern, ohne einem Menschen verraten zu haben, was mein Gott mir ans Herz legte, für Jerusalem zu tun. Wie geht Nehemia in Jerusalem vor? Er sammelt nicht gleich Arbeiter und er legt auch nicht gleich arbeitswütig los. Er geht nicht gleich zu Obi und schafft das Material rein. Und man könnte es ja eigentlich verstehen. Er wird Tage und Wochen lang unterwegs gewesen sein, um an das Ziel seines Auftrags zu kommen. Und dann will man ja eigentlich auch richtig Attacke geben, wenn man endlich da ist. Aber Nehemia bleibt auch am Ziel bei Gott. Und er handelt aus Transformation und er handelt aus dieser besonderen Gotteserfahrung. Und dann geht er nachts erstmal los, ohne dass viele Leute wissen, was er vorhat. Er macht eine Bestandsaufnahme, er guckt sich alles ganz genau an. Man könnte auch sagen, er ist mit Gott unterwegs in den Ruinen der Stadtmauer. Lest mal nach, was da so alles passiert. Und dann geht es weiter, dann geht er zur Tat. Aber als erstes macht er sich Gedanken über den Bauplan. Er überschlägt, wie man so sagt, ne, wer ein Haus bauen will, der überschlage als erstes die Kosten. Und dann, wenn er loslegt, dafür habe ich die Maurerkelle. Ne? Das macht so Spaß, wenn man dann den Mörtel auf die Steine klatschen kann und wenn es dann richtig losgeht, wer das lieber mag, die ist auch sehr antik, ne? Die Glättkelle, damit kann man richtig Rambazamba machen. Abends hat man dann auch Muskelkater, weil man da so viel diese, ne, Aufwischbewegungen gemacht hat. Dann geht man zu Christian und lässt sich wieder gesund massieren oder so. Also, die Maurerkelle, die steht für Begeisterung. Und wie Nehemia begeistert, das lesen wir ein paar Verse weiter in Nehemia 2, 17 und 18. Da sagte ich zu ihnen, ihr seht das Elend, in dem wir uns befinden, dass Jerusalem verwüstet ist und seine Tore im Feuer verbrannt sind. Kommt, lasst uns die Mauer Jerusalems wieder aufbauen, dann sind wir nicht länger ein Anlass für Gespött. Und ich berichtete ihnen, wie gut die Hand meines Gottes über mir war. Und ich berichtete von den Worten, die der König mir gesagt hatte. Und sie sagten, wir werden uns aufmachen und bauen. Und sie stärkten ihre Hände zum guten Werk. Nehemia, das ist eigentlich nur ein Mundschenk. Aber er entwickelt Leitungsqualitäten. Er begeistert die Leute mitzumachen. Von Gott verändert handelt er aus und in dieser Transformation und begeistert seine Landsleute für das Bauprojekt. Und es sind nicht gerade wenige, die davon begeistert sind, loszulegen. Lest mal Nehemia 3 für alle Handwerker. Nehemia 3 ist euer Kapitel. Das ist ein Handwerkerkapitel. Ein ganzes Kapitel lang werden Handwerker aufgeführt. Keine Priester, kein königliches Geschlecht, Handwerker. Ein ganzes Kapitel Bibel, Handwerker. Da steht zum Beispiel Sakur. Der vielleicht noch nie von gehört. Da steht Sakur und seit Jahrtausenden lesen Menschen seinen Namen in der Bibel. Sakur baute neben den Männern von Jericho. Viel mehr wissen wir nicht über Sakur. Aber so detailversessen mit dem Blick für die kleinen Dinge ist Gott. Gott übersieht in der ganzen Geschichte von Nehemia, wie er sie berichtet wird, Sakur nicht. Also, die Maurerkelle oder die, ich weiß, das ist eine Glättkelle, ne? Die Maurerkelle steht für Begeisterung. Und einer, der begeistert ist, begeistert Hunderte oder Tausende, die zur Tat schreiten. So, wir sind jetzt fast fertig mit meiner Werkzeugkiste. Ich habe noch eine Sache dabei. Die Wasserwaage. Die Wasserwaage. Die Wasserwaage steht ja so ein bisschen für Genauigkeit, für Blick fürs Detail. Heute in meiner, ne, wofür steht welches Werkzeuglogik, steht die Wasserwaage für dient einander. Weil bei Gott auch gerade die kleinen Dinge wichtig sind. Und es gibt im Reich Gottes nicht klein oder groß, das ist bei Gott anders. In 1. Petrus 4, Vers 10 steht, dient einander, ein jeder mit der Gabe, die er empfangen hat, als guter Haushalter der vielfältigen Gnade Gottes. Und für dient einander steht die Wasserwaage. Eigentlich kann die ja gar nichts. Mit einem Hammer kann man hauen, mit einem Meißel kann man feine Dinge herstellen. Die Werkzeugkiste trägt den Schatz des Handwerkers durch die Gegend. Mit der Maurerkelle kann man auch wundervolle Dinge tun. Aber die Wasserwaage, die ist ja nicht produktiv. Ja, sie braucht man unbedingt, sonst wird es keine Wand gerade. Aber eigentlich ist sie ja unscheinbar und unsichtbar. Also bei mir steht sie im Keller in irgendeiner Ecke und ich musste sie gestern suchen. Ja, also, ich komme zum Schluss. Warum bringe ich euch so viele Gegenstände mit? Weil diese viele Gegenstände für eine Botschaft stehen. Und die Botschaft ist, oder die Frage, was passiert, wenn wir in Transformation handeln? Was sind die finalen Auswirkungen In Transformation werden wir verändert in einer Gottesbegegnung. Und was sind die Taten, die Gott sich wünscht? Oder was passiert, wenn wir in Transformation handeln? Bei Nehemia nimmt das eine total spannende Entwicklung. Weil nachdem Nehemia angefangen hat, die Stadtmauer aufzurichten und zu bauen, passiert etwas viel Größeres. Es passiert etwas viel Größeres als diese Bautätigkeit. Später wird Gerechtigkeit wieder aufgebaut. In Nehemia 5, die Verse 7 und 8, steht, wie Nehemia die Oberen Jerusalems zu Rate zieht, zur Rechenschaft zieht, wie er ihn die Leviten liest. Dort lesen wir, und mein Herz in mir ging mit sich zu Rate. Und ich zog die Edlen, also das sind die Oberen der Stadt, und die Vorsteher zur Rechenschaft und sagte, ihr treibt Wucher, ein jeder gegenüber seinem Bruder. Und ich brachte eine große Versammlung gegen sie zusammen und sagte ihnen, wir haben unsere jüdischen Brüder, die an die Nationen verkauft waren, freigekauft, soweit es uns möglich war. Und da verkauft ihr eure Brüder und sie müssen sich an uns verkaufen. Da schwiegen sie und fanden keine Worte. Wenn Menschen von Gott bewegt in Transformation handeln, dann wird Gerechtigkeit wieder aufgebaut. Neue Gerechtigkeit, größere Gerechtigkeit, Gerechtigkeit, nach der wir uns alle sehnen. Und was noch passiert, wenn wir in Transformation handeln, ist, dass Gott Gelingen schenkt. In der Bibel steht, dass der Mauerbau 52 Tage gedauert hat. Nur 52 Tage. Vielleicht hätten Baumeister in Berlin ein bisschen mehr Bibel lesen sollen und sich da von Gott inspirieren lassen, bevor sie angefangen hätten, irgendwelche großartigen Gebäude zu bauen. Wenn man in Transformation handelt, dann schenkt Gott Gelingen. Und was in Jerusalem dann noch passierte, ist was ganz Großartiges. Ich habe es ja eingangs gesagt, Esra hat den Anfang gemacht. Er hat den Tempel wieder aufgebaut. Er hat quasi die Herrlichkeit Gottes über der Stadt wieder aufgerichtet, hat die Anbetungsstätte wieder gebaut. Nehemia baut die Stadt wieder auf, gibt Jerusalem die Würde zurück, gibt den Menschen in der Stadt die Würde zurück. In der Bibel steht auch, dass die Völker ringsum oder die Nachbarn alle einen Schrecken bekommen haben, weil auf einmal war Jerusalem wieder hergestellt. Die Stärke von Jerusalem war wieder da. Esra baut den Tempel auf, baut den geistlichen Inspirationsort wieder auf und Nehemia baut die Stadt wieder auf und stellt Gerechtigkeit wieder her. Und wir brauchen beides in unserer Zeit. Wir brauchen in unseren Städten, wir brauchen in unserer Gesellschaft beides. Nur eines zu tun, macht keinen Sinn. Wir brauchen geistlichen Aufbau der Gemeinde und wir brauchen Aufbau der Stadt. Oder man könnte auch sagen, eine starke Stadt braucht starke Kirchen. Und da ist dann die Frage zum Schluss, wie kommen wir dahin? Oder ich könnte auch fragen, bist du dabei, wenn wir aus Transformation handeln wollen? Vielleicht sitzt du gerade hier und rätselst ein bisschen vor dich hin. Vielleicht gehst du die Werkzeuge durch und denkst dir, ach, Hammer, ja, beten, das tue ich doch schon genug. Oder Meißel, ich habe doch schon für so viele Leute gebetet, dass Gott an ihnen handelt und wirkt und es passiert nichts. Oder all die anderen Werkzeuge. Aber ich frage dich auch, was macht dich betroffen, wenn du an deine Stadt, an deine Region denkst? Worüber weinst du im Gebet, so wie Nehemia im Gebet geweint hat? Wofür würdest du sogar fasten, aufs Essen verzichten, weil dich etwas so bedrückt und bewegt? Wir machen jetzt eine Nachdenkpause, eine Gott-rede-du-Pause. Wir hören ein bisschen Klavieruntermalung dazu. Und diese Zeit ist vor allen Dingen für dich und für Gott. Ich kann jetzt nicht versprechen, dass in diesen 2 bis 3 Minuten Gott so deutlich zu dir spricht, wie es Nehemia erlebt hat. Nehemia hat 3 Tage vor Gott gelegen und gebetet und gefastet. Aber wir brauchen diese besonderen Zeiten vor Gott. Weil besondere Zeiten vor Gott, die verändern uns. Und das kann auch heute passieren. Aber vielleicht fehlt dir auch das alles entscheidende Werkzeug. Vielleicht fehlt dir der Zollstock, das Kreuz. Vielleicht fehlt dir der Weg zu Gott noch in deinem Leben. Dann kannst du auch jetzt darüber mit Gott ins Gespräch kommen. Wie war es eben bei dir? Wie war es eben zwischen Gott und dir? Gott rüstet aus und begabt uns und Gott kann und will jeden gebrauchen. Daher gefällt mir die Wasserwaage als Symbol so gut. Und ich möchte es noch zum Abschluss mit einem ganz praktischen Beispiel aus unserer Gemeinde verbinden. Zu uns gehört eine bescheidene Dame im Ruhestand, würde ich sie mal beschreiben. Sie fällt oft nicht weiter auf, aber sie hat eine ganz besondere Gabe von Gott. Und ich bin total begeistert davon, dass wir diese Gabe unter uns haben. Und ich habe auch erst vor kurzer Zeit davon gehört. Jetzt fragt ihr euch vielleicht, was ist das für eine Gabe? Es ist ganz einfach oder vielleicht gar nicht so einfach. Menschen, die neben ihr sitzen, erleben Gott. Bitte, was ist das, fragt ihr euch vielleicht? Ja, genau richtig gehört. Es kommt immer wieder vor, dass Menschen neben dieser Frau im Gottesdienst sitzen. Und das passiert meistens im Lobpreis. Sie feiert Gott, sie singt mit voller Stimme, sie jubelt. Vielleicht tanzt sie innerlich und äußerlich sogar ein bisschen. Und dann erleben Menschen neben ihr eine Begegnung mit Gott. Sie erfahren eine Berührung durch Gott. Einfach so. Das passiert einfach so in unserem Gottesdienst. Und ohne, dass der Pastor oder unsere Leiter etwas davon mitbekommen. So ist das bei Gott. Ich finde das richtig cool. Es braucht eben das volle Besteck der Werkzeugkiste. Es braucht die vollbestückte Werkzeugkiste. Es braucht nicht nur den Hammer oder den Meißel. Es braucht eben alle Gaben. Dafür steht die Wasserwaage. Und ich frage zum Schluss ein paar Fragen. Die eine Frage geht um das Thema von heute. Aus Transformation handeln, willst du das? Und gleich zum Abschluss beten wir miteinander und dann kannst du Gott antworten. Du kannst Gott Fragen beantworten, die ich jetzt stelle. Die eine Frage ist, hast du schon Ja zu Jesus gesagt? Wenn nicht, dann hast du heute die Chance dazu. Wenn man aus Transformation handeln will, dafür braucht es vorher eine Bekanntschaft mit Jesus, eine Begegnung mit Jesus, einen Anfang mit Jesus. Und wenn du heute mit Jesus beginnen möchtest, dann kannst du gleich Ja zum Start mit Jesus sagen. Vielleicht sitzt du auch anders hier. Vielleicht sitzt du hier und hast ein schlechtes Gewissen. Du weißt eigentlich, was deine Aufgabe ist. Du kennst dein Werkzeug, du kennst deinen Beitrag und machst die Kiste nicht auf. Du lässt die Werkzeugkiste so stehen, wie sie da steht. Dann kannst du gleich zu Gott sagen, hey, sorry, es tut mir leid. Bitte verzeih mir, dass ich mein Licht die ganze Zeit unter den Scheffel gestellt habe. Verzeih mir bitte. Ja, Gott, du hast recht. Ich brauche nicht mehr Zuspruch und ich brauche nicht mehr Ermutigung. Ich brauche nicht mehr Begeisterung für dich. Ich brauche eigentlich was anderes, nämlich, dass ich den Werkzeugkoffer aufmache, dass ich die Werkzeugkiste aufmache. Wenn das der Fall ist, dann passt auch das Dritte zu dir. Denn auch ein Drittes ist möglich. Du kannst nämlich heute durchstarten. Du kannst deine Transformation annehmen und beginnen, aus Transformation zu handeln. Das kannst du auch dann tun, wenn gerade das passende Besteck oder das passende Werkzeug oder die passende Beschreibung nicht erwähnt wurde. Also startet durch, aus Transformation zu handeln. Wir beten und im Gebet stelle ich nochmal diese drei Fragen und dann kannst du dich melden und Jesus darauf antworten, auf die Fragen. Herr Jesus, vielen Dank für diesen Morgen. Vielen Dank, dass wir uns in Frieden und in Freiheit versammeln dürfen. Und vielen Dank, dass Gottesdienst immer eine inspirierende, eine gute Zeit ist, eine Zeit bei dir, eine Zeit in deiner Gegenwart, eine Zeit mit deinem Reden. Und ich danke dir dafür, dass du heute Morgen redest. Ich danke dir dafür, dass du gesprochen hast und ich danke dir dafür, dass du diesen Tag vorbereitet hast und dass es auch kein Zufall ist, dass heute die Leute hier sitzen, die hier heute sitzen. Und ich danke dir dafür, dass du ein Gott der Freiheit bist. Du lässt uns Freiheit und du lässt uns Wahlfreiheit und du lässt uns auch die Freiheit, Entscheidungen zu treffen. Aber Wahlfreiheit bedeutet auch Verantwortung, Entscheidungen zu treffen. Und wenn hier heute jemand sitzt, der sagt, ja, ich möchte heute eine Entscheidung treffen, ich möchte Jesus annehmen, ich möchte Ja zu Jesus sagen oder ich möchte sagen, ja, Gott, du hast recht, ich habe mein Licht zu lange unter den Scheffel gestellt und möchte das nicht länger tun oder du möchtest durchstarten und aus Transformation handeln, dann kannst du dich jetzt melden als Zeichen für Gott, ja, ich möchte durchstarten. Dankeschön, Dankeschön. Dankeschön, Dankeschön, Dankeschön. Herr Jesus, und vielen Dank für die Entscheidungen. Vielen Dank für die Arme, die nach oben gegangen sind. Und das Gute ist, du siehst es, du bist dabei und du segnest und du befähigst. Und so segne ich euch im Namen Jesu dazu, das, was ihr jetzt ergreifen wollt, dass ihr das empfangen werdet und in der Liebe und in der Kraft Christi durchstarten werdet. Amen.